Ein herzliches Hallo zu meinem Podcast Rückverzaubert, verwurzelt in der christlichen Tradition, offen für Neues. Ich freue mich so, dass du dabei bist. Hier geht es um eine christlich geprägte Spiritualität, die nach Ganzheitlichkeit und Verbindung strebt, zwischen Wissenschaft und religiöser Erfahrung, zwischen Mutter Erde und Mensch, zwischen Kopf, Herz und Bauch. Ich bin Sandra, Theologin und Journalistin. In meinen Beiträgen und Interviews widme ich mich persönlichen und gesellschaftlichen Fragestellungen aus einer metamodernen, integral-christlichen Perspektive. Mehr dazu erfahrt ihr auch auf meinem Blog, in meinen Büchern und in meinen Seminaren. So, hallo und herzlich willkommen, Christiane. Ich freue mich riesig, dass du heute hier zu Gast bist. Und möchte ich jetzt zuerst mal für alle Hörerinnen und Hörer vorstellen. Mein heutiger Gast ist Dr. Christiane Henkel. Von sich selbst schreibt sie: Ich begleite Menschen in Lern- und Entwicklungsprozessen mit Schreiben und Focusing. Sie hat Pädagogik studiert und ist da auch promoviert. Sie ist Schreibcoach und Focusing-Ausbilderin und Trainerin. Und sie hat auch einen eigenen Podcast, der heißt Der Raum in mir, wo sie regelmäßig über Focusing spricht und auch praktische Anleitungen dazu gibt. Zudem ist sie auch noch Gemeindeleiterin und im Bund Evangelische Gemeinden für die Personalentwicklung mit zuständig. Wir haben uns über das Netzwerk Integrales Christsein kennengelernt, wo wir schon seit 2020 immer mal wieder online und offline miteinander unterwegs sind. Magst du noch etwas ergänzen, Christiane?
Ja, erstmal vielen Dank, Sandra, für die Einladung in deinen Podcast. Ich freue mich. Vielleicht noch zu dem, ich bin Gemeindeleiterin in einer evangelisch-freikirchlichen Gemeinde. Das mache ich ehrenamtlich und ich arbeite aber auch hauptamtlich beim Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden als Personalentwicklerin. Das sind so die beiden kirchlichen Kontexte, in denen ich gerade beheimatet bin.
Alles klar, vielen Dank. Ja, jetzt kommen wir zur ersten Frage. Und zwar bist du ja Expertin fürs Thema Focusing. Und deswegen habe ich dich heute auch eingeladen. Wir werden heute aber nicht nur über Focusing sprechen, sondern auch über Pädagogik, wofür du ja auch Expertin bist. Jetzt aber zunächst zum Wort Focusing, weil nicht jeder der Zuhörerinnen und Zuhörer wird dieses Wort schon gehört haben, vielleicht gehört, aber noch nicht irgendwie was Bestimmtes damit verbunden haben. Ich muss auch zugeben, dass ich selbst von diesem Begriff und der Methode keine Ahnung hatte, bis ich dann über dich diesen kennenlernen durfte. Und dafür vielen, vielen Dank. Ich habe mich seitdem etwas mehr damit beschäftigt. Also wenn ich das richtig verstanden habe, handelt es sich um eine Art Zwiesprache zwischen Kopf und dem Körper. Und Chandlin, der diese Methode begründet hat, der hat sich gefragt, einfach in einem normalen therapeutischen Setting, wieso ist es eigentlich so, dass Therapien manchmal sehr erfolgreich verlaufen und manchmal irgendwie sehr wenig Erfolg zeitigen? Und offensichtlich scheinen sich die Menschen da, die in Therapie gehen, in einer Sache deutlich zu unterscheiden. Das war, glaube ich, so seine Überlegung. Und diese Menschen haben offenbar angefangen, während der Therapie ab und zu innezuhalten und auch in sich hineinzuhorchen. Ist das korrekt? Und kannst du da noch mehr dazu sagen und es genauer ausführen? Was passiert denn da?
Ja, genau. Focusing hat Gene Gentlin entwickelt. Der war ein Mitarbeiter von Carl Rogers, aber ist von Haus aus Philosoph gewesen. Und das war schon in
das
den
wusste ich noch gar nicht.
50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und er war neugierig, wie eigentlich Veränderung passiert, wie Entwicklung von Menschen passiert. Oder das hat ihn interessiert, auch philosophisch. Wie kommt das Neue in die Welt? Und hat dafür eine Praxis gesucht und ist dann bei Carl Rogers, dem berühmten Psychotherapeuten, gelandet, der ja viele Gespräche geführt hat in seiner therapeutischen Praxis und das auch beforscht hat. Und in diese Forschung ist Gentlin eingestiegen und hat bei der Analyse der Protokolle eben bemerkt, dass Menschen innehalten und dann in den Körper hinein spüren und dort mit diesem noch nicht Sagbaren, mit diesem Vagen irgendwie bleiben. Und von dort aus passierte dann etwas Neues, was die Therapiesitzung oder die Therapie im Allgemeinen vorangebracht hat. Und er hat dann gesagt, manche können das anscheinend und anderen wollte er das zugänglich machen. Und dann hat er mit Studierenden einfach experimentiert und hat so etwas mit denen angeleitet. Und die haben dann diesen Begriff gefunden, to focus on an ongoing experience. Also
Oh,
zu bleiben bei einer Erfahrung, einem Erleben, das gerade geschieht. Und deswegen ist dieser Begriff Focusing entstanden, also to focus on. Und er hat dann das so ein bisschen methodisch ausgearbeitet, damit auch andere das lernen können, weil er gesagt hat, das ist wie Therapie verschenken, wenn ich mit mir selbst so in den Kontakt gehen kann, dass ich etwas aufspüre, was mich weiterbringt bei meinen vielleicht Themen, wo es stockt, wo es hakt, wo ich irgendwie verloren bin oder nicht weiter weiß. Und so hat er diese Methode entwickelt. Und so habe ich sie auch gelernt, so ganz klassisch mit 6 Schritten, die er dafür entwickelt hat. Und dann zeigte sich aber, das ist so vielfältig einsetzbar, das ist so komplex auch verbunden mit seiner Philosophie. Das fand ich dann später total interessant. Also er ist Prozessphilosoph und da entstand dann auch schon so eine Nähe mit dem, womit ich mich dann sonst auch später beschäftigt habe. Genau, und ich habe es gelernt, weil ich auch gemerkt habe, mir fehlt noch etwas in meiner Entwicklung oder in meinen Fragen oder Begrenzungen, was tatsächlich irgendwie nachhaltig weiterführt. Daher half nicht allein kognitives Durchdenken, also wie in der Gesprächstherapie oder auch nicht nur Verhalten ändern wie in der Verhaltenstherapie, sondern tatsächlich ein lebendiger Kontakt im Hier und Jetzt mit meinem Körper, um dann auch das mit dabei zu haben, was aber schon ganz lange irgendwie da ist, was in unserem Leben angelegt ist und was auch verbunden ist mit einem größeren Ganzen. So, das ist alles, finde ich, total spannend an Focusing.
Ja, das finde ich auch interessant, weil mir jetzt gerade erst, so, wenn ich dir so zuhöre, bewusst wird, dass das auch was ist, was mir tatsächlich auch in der Therapie, die ich vor einiger Zeit gemacht habe, das war, ja, das war dann kognitiv sehr und ich habe auch dann rückgemeldet, es ist jetzt in Ordnung. Also ich habe das jetzt verstanden und ich kann auch damit arbeiten. Es ist nicht so, dass es umsonst war, aber ich habe wirklich gemerkt, dass da noch so eine körperliche Komponente mir einfach total gefehlt hat. Also für manche Dinge, die einfach ich glaube, eine Schicht tiefer liegen, ne, als das,
Ja,
was ich halt mit dem Kopf greifen kann und was ich
genau.
ohnehin irgendwie schon weiß. Natürlich
Ja.
ist das auch sehr hilfreich, aber irgendwie hat mir auch noch was gefehlt.
Ja.
Jetzt weiß ich von dir, dass man diese 6 Schritte, von denen du gerade gesprochen hast, normalerweise oder häufig zu zweit macht. Warum ist das so? Und kann man es auch also kann man es auch alleine machen? Wie
Ja.
siehst du das?
Also es gibt verschiedene Settings, in denen man Focusing anwenden oder praktizieren kann. Und die Erstanwendung ist tatsächlich eher ganz allein mit dir selbst, weil Gentin hat es auch Therapie verschenken genannt. Also ich kann es einfach mit mir selbst, Selbstfocusing. Das heißt, ich nehme einfach selbst mit meinem Körper Kontakt auf und dann muss es gar nicht diese klassischen 6 Schritte sein. Aber es ist ein bisschen schwieriger, dabei zu bleiben. Also wenn ich das ganz alleine mache, dann drifte ich manchmal ab in ja doch irgendwelche Gedanken oder ich verliere mich in irgendwelchen Körpergefühlen oder ich stürze vielleicht rein in Gefühle und das, was wir dabei entdecken, ist viel mehr als ein Gefühl. Und wenn ich zu zweit bin, dann passiert mehreres. Die andere Person kann mir ein bisschen mehr helfen, dabei zu bleiben. Die kann mich fragen, wo bist du gerade? Und dann gibt es diese ganz schlichte Methode des Zurücksagens, die ist ja auch schon von Rogers, Saying Back. Und das wird oft so trivialisiert, ja, also was, ich sage das einfach zurück. Aber wenn man in so einem Prozess ist, ist es sehr entscheidend, dass die andere Person meine Worte benutzt. Und das ist dann wie ein Spiegel. Und wenn ich das nochmal höre, gibt es noch mal eine Rückwirkung in meinen Körper hinein? Ah, ist es so? Und dann, ne, kann ich das wiederholen, was die Person gesagt hat. Oder bleibt man dabei? Vielleicht zeigt sich noch was anderes. Und dann bin ich ein bisschen mehr gehalten in diesem Kontakt. Und Gentlin sagt, wir sind immer in der Situation Wechselwirkung. Das heißt, die andere Person ist mit in meinem Prozess, in meiner Schwingung, in unserem Resonanzraum, würde man heute vielleicht auch sagen, den Begriff hat Gentle noch nicht benutzt, wie Hartmut Rosa ihn ausgeführt hat. Und in diesem Resonanzraum hält mich auch die Energie oder wie auch immer man das nennen will, der anderen Person mit. Ich bin ein bisschen mehr gehalten und getragen. Dadurch bekommt, jetzt würde man heute wieder neurowissenschaftlich sagen, mein Nervensystem mehr Sicherheit, dass ich geschützt bin, gehalten bin, dass ich sicher bin. Und dann kann ich mich leichter zuwenden dem, was in mir ist. Also das macht es leichter, wenn ich mit einer anderen Person bin. Und gleichzeitig ist es aber schon entscheidend, was ist das für eine Person. In unserer Ausbildung, da wurde noch gesagt, ach, ihr übt einfach mit jemanden und ich will mal nicht sagen, ist egal. Ich habe ziemlich dolle Unterschiede gemerkt, weil ich ziemlich stark
Denke ich
in
mir.
Resonanz gegangen bin mit anderen Menschen. Und mit manchen ging das eben gar nicht. Also erst recht nicht, wenn die irgendwie übergriffig waren, wenn die nicht meine Worte benutzt haben, wenn die mich gedeutet haben, wenn die bewertet haben, was ich gesagt habe. Also das sind alles No-Gos, sondern es geht darum, dabei zu bleiben und mitzuhalten. Und wenn wir jetzt von einem therapeutischen Kontakt reden, dann gibt die andere Person ja auch nicht sozusagen ihre Themen rein. Aber es bleibt immer was im gemeinsamen Raum, was auch mit uns zu tun hat. Und da sorgfältig zu sein, mit welcher Person passiert denn hier was, finde ich schon ziemlich entscheidend. Und bei wem ich mich sicher fühle, da kann sich auch in mir was öffnen. Und das weiß man heute alles wieder aus der Neurowissenschaft, aus der Bindungspädagogik und so weiter, wie entscheidend das Nachspüren und Nacherleben, das Aufholen, sage ich mal, von traumatischen oder verletzenden Erfahrungen ist, wenn ich das in einer Verbindung mit einem anderen Menschen erlebe. Und das, was Gentlin gesagt hat, ist partnerschaftliches Focusing. Das heißt, wir haben beide so eine Grundausbildung in Focusing. Wir wissen also, wie das so geht. Und dann begleite ich erst dich und du dann mich. Also, weil das ist dann was Wechselseitiges. Wir sind auf Augenhöhe. Keine von uns ist die Therapeutin-Person, sondern wir begleiten uns gegenseitig. Und das ist eigentlich so das, was im Focusing ganz viel praktiziert wird, partnerschaftliches Focusing. Und dann gibt es natürlich noch Gruppenfocusing. Das heißt, eine Person leitet eine ganze Gruppe an. Und das mache ich ja im Prinzip mit meinem Podcast auch, weil ich ja gar nicht weiß, was bei den Einzelnen passiert. Und da kann es natürlich immer sein, dass ich für den einen zu schnell bin, für den nächsten das Wort nicht passt und das Zurücksagen fehlt. Gleichzeitig ist das aber auch eine sehr gängige Anwendung von Focusing. Eine Person leitet einen Focusing-Prozess für mehrere Menschen an.
Da konnte ich jetzt gerade wirklich sehr gut mitgehen, auch wenn ich jetzt Focusing bis jetzt sehr selten praktiziert habe, habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass so an tiefe, vielleicht Traumata oder auch einfach an schwierige Gefühle ranzukommen, mir häufig erst dann gelungen ist, wenn ich im Kontakt war mit einem Menschen, wo ich das Gefühl hatte, da kann ich mich öffnen. Also auch im Ganzen sehen, also auch sonst im Leben, finde ich, ist
Ja.
das ja eine Erfahrung, die, glaube ich, jeder von uns kennt. Ja, spannend.
Ja,
Und
und also was du sagst mit Trauma, also das ist natürlich auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, eine Gefahr, aber schon was, was man wissen muss. Mit Focusing stelle ich eben Kontakt mit dem Körper her. Und Menschen mit traumatischen Erfahrungen haben eben auch alle diese verletzten Erfahrungen verkörpert. Und von daher ist es schon da wichtig, auch vorsichtig und behutsam umzugehen, um nicht in eine Retraumatisierung zu führen. Also das wirklich nochmal als Disclaimer, dass es nicht ganz ohne ist. Und gleichzeitig ist es eigentlich genau das, der wohlwollende Kontakt mit den schmerzlichen Stellen und zu denen erstmal liebevoll in Beziehung gehen. Ich muss nicht meine Traumatisierung bejahen im Sinne von, das war alles gut, was passiert ist. Darum geht es gar nicht. Sondern ich bin an der Stelle in Beziehung und in Kontakt, die verletzt wurde, die nicht leben konnte, die eingekapselt werden musste, damit ich überhaupt überleben kann. Und da kann ich nicht einfach mal so schwupps reinspringen, sondern das bedarf auch vieler vorbereitender Prozesse, bis das Vertrauen für diesen Teil auch da ist. Jetzt kann ich auch mich ein bisschen zeigen oder jetzt kann ich in einen heilsamen Veränderungsprozess gehen. Also deswegen nicht einfach so mit Focusing Trauma bearbeiten. Da würde ich doch sagen, bisschen, da ist schon Vorsicht angesagt.
Ja, das finde ich auch ganz wichtig, dass du es ansprichst, natürlich. Und ich glaube, was aber auch da rausklingt, ist ja, es ist eben auch sehr effektiv. Also es kann zumindest effektiv sein. Und deshalb jetzt auch meine Frage, wie hast du so im Nachhinein das Gefühl, weil du machst es ja schon eine ganze Weile, wie hast du das Gefühl, dass es dich verändert hat? Vielleicht hat es auch deine Sicht der Welt oder einfach dein Welterleben verändert. Wie würdest du es beschreiben?
Ja, also ich würde sagen, dann, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dann merkt man das irgendwie ja, oder jedenfalls war das bei mir so, dass ich vorher auch andere Ausbildungen gemacht habe. Also ich habe eben Rogers auch gelernt. Übrigens habe ich irgendwann festgestellt, dass ich da auch schon mal Focusing hätte kennenlernen können. Da war ich aber noch nicht so weit.
Ja,
Später habe ich dann noch mal
das
eine
gibt's.
systemische Coaching-Ausbildung gemacht und da tauchte auch schon mal in so einem Modell der Körper auf und da merkte ich so, ah, da weiß ich nicht so genau. Und ich glaube, ich bin in meinem Alltag immer wieder an so Grenzsituationen gestoßen, wo ich sowas wie Genervtheit oder so eine Unzufriedenheit mit mir selbst und heute würde ich eben sagen, auch sehr starke kritische Stimmen, die ich dann auch lange Zeit nach außen verlagert habe. So, wer macht hier nicht was? Und, ne, und das kriegt dann meistens die eigene Familie am meisten ab, so. Und da irgendwie zu merken, da komme ich gar nicht so richtig weiter. Ich verstehe ja hier, was passiert und so, aber ich kann das nicht so einfach verändern. Also nehme ich eigentlich in mir wahr, was gerade los ist, so. Und da, als ich mich dann endlich entschieden hatte, die Focusing-Ausbildung zu machen, das war so vor, ja, 10, 12 Jahren, da habe ich dann lange gebraucht, bis ich überhaupt die Sicherheit gespürt habe und das Vertrauen, das, was in mir ist, anzuschauen. Und ich habe dann so das formuliert in so einem sehr, ja, so ein erster tiefer Focusing-Prozess, dass ich in so eine Landschaft eingetreten bin, die ich noch gar nicht kenne. Und dass ich mich da drin bewege, ohne eine Landkarte zu haben und ohne richtig zu wissen, wohin geht es da jetzt so eigentlich. Aber auch mit einer Neugier, was gibt es da eigentlich zu entdecken? Und für mich war ein Prozess, den ich jetzt schon deutlich merke, dass ich, was früher so durch mich hindurchgefallen ist, zum Beispiel an guten Rückmeldungen oder an schönen Erlebnissen, die waren so verpufft, ja, das war dann wieder weg. Oder ich habe nur die eine kritische Sache gehört, die dann sozusagen mein Denken völlig eingenommen hat und auch die Gefühlsverfassung. Und jetzt mehr zu lernen, nein, da ist eine vielfältige Landschaft in mir und ich kann sehr verschieden perspektivisch darauf schauen und ganz Unterschiedliches entdecken. Und ich habe vielleicht immer feiner heraus, na, gearbeitet stimmt jetzt nicht, aber durch viele Erfahrungen immer mehr gemerkt, wo sind die Punkte, wo es für mich schwierig wird, wo es kritisch wird? Also heute würde man ja sagen, auch wo ich getriggert werde. Also wo ich an irgendwas stoße, wo mein Denken tatsächlich ein bisschen aussetzt, weil mein Körper oder meine Emotionen oder das Nervensystem so reagiert, dass ich nicht mehr richtig da bin. Ah ja, okay, wann passiert das eigentlich? Und dann immer mehr in so eine Beobachterposition gehen zu können. Das kennt man ja auch von anderen Prozessen oder jetzt Möglichkeiten, auch Entwicklungsschritten, die beschrieben werden. Und das habe ich im Focusing schon sehr früh gelernt, wo ich diese ganzen anderen Modelle noch gar nicht kannte. Also eine Beobachterposition einzunehmen. Ich bin noch da und da ist etwas in mir, was Angst hat. Also so wie etwas in mir oder ein Teil von mir, das ist so partialisieren, ne? Teilearbeit ist heute auch, glaube ich, sehr in ganz verschiedenen Varianten möglich, so. Und dem Teil dann die Aufmerksamkeit zu schenken, aber da zu bleiben. Ich bleibe da, so. Und das, glaube ich, habe ich zunehmend gelernt, so. Ich würde immer noch sagen, es gibt Situationen, wo ich merke, ah, irgendwas ist jetzt hier gerade. Ich kann es noch nicht benennen, aber ich behalte das mal irgendwie so und widme mich dem später nochmal. Und dann sage ich manchmal, da klebt noch was an mir oder ah, das hat irgendwie in dieser Situation wurde was ausgelöst, was mit einem alten Gefühl zu tun hat oder so. Und das ein bisschen mehr zu differenzieren, das habe ich, glaube ich, zunehmend gelernt. Und dann bin ich viel entspannter im Kontakt mit anderen Menschen, weil ich irgendwie nicht immer alles auf die projiziere, sondern weil ich sehe, ah ja, das ist gerade bei mir und dann kann ich trotzdem freundlich antworten oder wenn ich irgendwie durch eine andere Situation genervt bin, muss ich das nicht zu Hause abladen, sondern setze mich hin, gib mir ein bisschen Zeit, das wahrzunehmen und ach ja, das ist ja das. Und das ist schon so faszinierend, wenn ich das schon wahrnehmen und irgendwie benennen kann und sagen kann, hallo, ich bin da, ich habe dich bemerkt, dass das schon einen ganz großen Unterschied macht. Dass nicht immer sind alle Probleme gelöst und ich weiß auch immer noch, wo ich an bestimmte Punkte komme. Und man kann ja auch nicht alle Situationen im Leben vermeiden. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Aber dann eine Möglichkeit zu haben, damit Kontakt aufzunehmen. Und ich mache das wirklich häufig tatsächlich durch meine Podcasts, indem ich mich dann dahinsetze und dieses nochmal aufrufe. Ja, da war irgendwas, ach, da ist diese Anstrengung oder da ist dieses irgendwie sowieso. Und dann rede ich darüber und dann geschieht ja in mir selbst etwas, während ich das tue. Also ich habe mit meinem Podcast so ein bisschen mir selbst Focusing irgendwie geschaffen, wo ich auch noch hoffe, dass es auch noch anderen auch noch irgendwie weiterhilft.
Ja, das stimmt. Das fand ich nämlich auch total spannend, weil ich beim Zuhören gemerkt habe, wow, also das ist wirklich so eine Feinheit, finde ich auch irgendwie so. Und man merkt auch die anderen, diesen Forschergeist. Also weißt du, so diese Neugier, die man wahrscheinlich dafür braucht. Und das finde ich echt auch so was ganz für mich noch Neues, wo ich gerade auch vielleicht auf anderen Wegen so versuche zu lernen, dass ich halt mehr wirklich hinspüre, wo bin eigentlich ich, wo sind die anderen? Ich bin dadurch meine Kinder gerade ganz stark gezwungen, weil ich so ein Mensch bin, der sich doch ganz stark irgendwie einfach von anderen Menschen auch beeinflussen lässt, der als Empath halt irgendwie alles so erstmal aufnimmt und so. Und da finde ich, da hört sich das dann auch sehr hilfreich an, ne? Dieses wirklich hinspüren. Und natürlich braucht man dafür auch irgendwie den Raum. Man muss sich den auch, glaube ich, nehmen, ne? Hin und wieder. Aber was ich daran halt wirklich schön finde, das hört sich für mich schon also wirklich an nach einer guten, man sagt ja immer embodied spirituality, also nach einer verkörperten Spiritualität, die also nicht nur im Kopf stattfindet, sondern wirklich den ganzen Körper sehr gewinnbringend einbezieht. Und sowas finde ich einfach total wichtig, auch heute, wo wir einfach sehr viel, glaube ich, Zerstreuung oder Ablenkung ausgesetzt sind durch alle möglichen Dinge um uns herum. Und da wirklich immer wieder diese Zentrierung irgendwie zu üben und zu sich, also sich zu erden, sagt man ja auch, da ist das, glaube ich, echt ein gutes Werkzeug dafür. Und ich glaube auch wirklich, wir haben ja gerade auch darüber gesprochen, es müssen ja jetzt nicht Traumata sein, aber einfach irgendwie Dinge, die halt nicht, vielleicht nicht vollkommen in Ordnung sind, wo man einfach sich Heilung wünscht, tatsächlich auch selber, weil man merkt, oh Gott, ich mache immer wieder dasselbe oder ich verhalte mich immer wieder so und so. Das sind das halt Dinge, wenn man mit dem Körper ansetzt, ist, glaube ich, die Chance einfach, dass sich da irgendwas löst, am allergrößten.
Genau, und gleichzeitig, also du hattest vorhin auch so ein bisschen effektiv gesagt und gleichzeitig ist Focusing absichtslos. Und das ist auch ein bisschen paradox. Also wenn man dann sagt, hä, wieso mache ich denn das eigentlich? Ich will ja, dass was heilt oder so, aber du kannst es eben nicht forcieren. Und da sind wir eben mit unserem biologischen Körper, Gentlin hat das mal gesagt, wir sind auch Pflanzenkörper. Also wir sind in dieses Tempo, an dieses Tempo ein bisschen gebunden. Das passiert nicht so plopp, ja, ich mache irgendwie zweimal Focusing. Es kann dann tatsächlich viel passieren. Gerade also in Erstsitzungen passiert bei mir häufig viel, wenn ich Menschen begleite. Und dann kann aber auch so ein Schreckmoment einsetzen mit Huch, huh, was ist denn das jetzt alles? Und das kann ich ja gar nicht kontrollieren. Ja, es bedeutet auch, sich ein bisschen dem zu überlassen, was körperlich sich zeigen und entfalten möchte. Und das ist nicht immer effektiv, sondern es erfordert auch dieses Dabeibleiben und vielleicht auch regelmäßig üben. Also so wie man auch Joggen übt, damit man Marathon läuft. Ja? Und nicht einfach so sagt, naja, mal einmal, zweimal aus- und einatmen und dann kann ich das schon. Also von daher, ich will doch eine Podcast-Folge machen zum Thema das Zaubermittel. Ja, also es ist eben kein Übernacht-Zaubermittel, weil unser Körper ja auch Zeit braucht, die Dinge wieder neu zu verschalten oder wie man das nennen soll, ja. Und von daher ist es nicht einfach mal eben so über Nacht. Und gleichzeitig ist es aber so langfristig wirksam, weil es eben tatsächlich durch die Verkörperung viel nachhaltiger irgendwie in mir drin ist und dann auch neu, sich was neu ins Erleben bringen kann und dann auch ins Handeln bringen kann. Und also Spiritualität, können wir ja gleich noch mal ein bisschen mehr drauf kommen, weil du das gerade so erwähnt hast, das ist vielleicht noch mal ein extra Thema, wie das miteinander in Beziehung steht.
Ja, spannend. Nee, ich würde auch gleich anschließen, weil ich sagen würde, also ich erlebe das zumindest auch bei anderen spirituellen Praktiken, dass ich es eigentlich immer sagen würde. Also sobald die irgendwie, also jetzt in Anführungszeichen effektiv oder halt irgendwie was verändern, also sind das immer Praktiken, die wirklich regelmäßig über einen längeren Zeitraum stattfinden. Also zumindest, was jetzt so meine eigene Erfahrung anbelangt. Und es sind zumindest sehr selten. Natürlich gibt es auch diese Gipfelerfahrungen oder besondere spirituelle Erlebnisse, die natürlich auch nochmal so ziemlich viel bei uns verändern können. Das gibt es natürlich auch. Aber ich glaube, das ist halt so ein Element, was auf jeden Fall also langfristig und nachhaltig irgendwie halt was verändern kann. Und auch unser Verständnis, glaube ich, auch tatsächlich von, also jetzt Bezug auf Spiritualität, auch auf unsere eigene Religion noch mal verändern kann, wenn wir halt den Körper mit dazu beziehen. Und du bist ja auch bei einer Initiative dabei, Initiative Focusing und christliche Spiritualität. Und die haben eine ganz schöne Homepage. Wir können die auch unten noch verlinken dann für die, die es interessiert. Und das finde ich sehr interessant, weil ich habe so das Gefühl, da ist ja der Ansatz, dass man auch, wenn man jetzt zum Beispiel Bibel liest oder irgendwie nehmen wir irgendeine heilige Schrift, ja, dass wir eben nicht nur mit dem Kopf dabei sind, wenn wir das lesen, sondern dass wir wirklich da nochmal eine andere Ebene einfach mit dazu nehmen, um zu einem tieferen Verständnis zu gelangen. Und wenn ich jetzt so die Beiträge angeschaut habe, dann habe ich auch gedacht, das scheint echt zu funktionieren. Oder da, weil die waren so frisch irgendwie, so ganz anders, wie man das häufig eben leider in der Theologie kennt. Ja.
Ja, frisch ist ein schönes Wort, weil das würde man auch so sagen im Focusing, ja? Also wo kommt frischer Wind rein? Wo spürst du, dass es in dir etwas Lebendiges gibt? Und dieses Wort lebendig, das benutzt Gentlin eben auch. Und das ist für mich total die Verbindung mit Spiritualität, weil ich da eben merke, das ist so was Schöpferisches. Also nicht im Sinne von ich schöpfe was, sondern das, was da nachheilt oder so, das ist wie ein nochmal in diesen schöpferisch verändert zu werden. Also die Kraft, die wir Gott zuschreiben als Schöpfer, die ist da drin, finde ich, irgendwie wirksam. Und gleichzeitig gibt es so viele biblische Bezüge auch. Also in der jüdischen Tradition ist der Körper ja ganz anders verbunden als in dieser griechischen Tradition mit diesem Geist, Körper, Seele, das. Ja, da wieder so in dieses andere zurückzukommen, dass es eine Einheit ist und dass ich deswegen auch meinem Körper vertrauen darf. Und da gibt es so schöne Verse auch in der Bibel, dass der Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist. Also diese göttliche Kraft, die wohnt in mir. Und Tempel ist ja schon der heilige Raum. Also in mir ist ein heiliger Raum. Und da kann man natürlich immer drüber streiten, ist das jetzt eins, ja, bin ich das selbst oder also ne, könnte man wieder über Deep Incarnation oder sowas sprechen. Also verkörper ich das auch und da finde ich die prozesstheologischen Gedanken tatsächlich sehr anschlussfähig. Also einer hat es mal gesagt, dass mit jedem von uns Gott sich neu inkarniert und neugierig ist, was welche Facette von ihm oder ihr sich da zeigt. Das finde ich ganz schön gesagt.
Oh,
Also
das finde ich auch total schön, ja.
ja, deswegen bin ich doch aufgefordert oder ermutigt, das auch in mir zu finden und das mit dieser Neugier und Offenheit, was von Gott sich in mir verkörpern möchte. Und da gibt es eben diese zwei Wege. Ich kann in diesen Kontakt mit mir aufnehmen und dann mit diesem Wunsch, dem Göttlichen in mir zu begegnen und da von dort her etwas zu hören, Antworten zu bekommen oder in diese Verbindung zu gehen. Oder ich kann eben auch mich öffnen in dieser Haltung von Focusing und mich dann mit den zum Beispiel Heiligen Schriften, mit Gebeten oder Worten oder Bildern oder was auch immer irgendwie so das sozusagen in mir nachklingen lassen. Und manchmal taucht dann ja auch Widerstand auf oder so. Also wenn ich dann so einen Vers nehme, wie irgendwie freut euch im Herrn alle Wege und dann ist aber in mir was, was ich gar nicht freuen möchte. Und das nicht zu übergehen, sondern dann zu sagen, ah ja, da ist irgendwie etwas, was der Freude im Weg steht. Und dem darf ich auch erstmal Raum geben. Und das ist für mich auch der Unterschied zu so Meditations- und kontemplativen Praxisen. Da fallen wir so rein in diese, also Peter Lincoln, bei dem ich es gelernt habe, der hat immer so von drei Etagen gesprochen, ne? Der Kopf, der das so versteht und durchdenkt, und dann das Herz, so die mittlere Etage. Und dann können wir so reinfallen in was, wo dann wirklich Friede und Ruhe ist und so. Und Menschen, die da drin geübt sind, die können, finden das auch. Aber damit übergeht man vielleicht auch, dass da vielleicht doch auch mal Widerstand ist, dass da was Ungeklärtes ist, dass da ein Schmerz ist oder eine Wut oder irgendwas, ja. Und ich kann mich beruhigen vielleicht durch meine Meditationspraxis, aber das wird nicht bearbeitet. Dieses Gefühl wird nicht bearbeitet. Und im Focusing bleibe ich in dieser Etage und ich gucke, was ist denn da noch alles, was mit einem Bibelvers oder mit weiß ich nicht was zu tun hat. Und kann dann aber auch erforschen, aha, wo liegt denn, worin liegt denn jetzt diese Wut so? Und das neugierig, wohlwollend und eben auch so ein bisschen absichtslos zu tun. Es muss nichts Bestimmtes dabei herauskommen. Ich muss nicht bei der Freude landen, ja, sondern es ist so wie ergebnisoffen oder so. Und ich entdecke vielleicht was ganz Wertvolles, was schon immer zwischensteht. Ja, weil sowieso in der Geschichte meiner religiösen Entwicklung oder so mich verletzt hat oder jemand war unecht oder keine Ahnung, was passiert ist. Und das ist irgendwie in all dem, in meinem körperlichen Erleben mit drin. Und es ist wertvoll, das zu entdecken. Und gleichzeitig erschließt sich eben auch etwas neu. Und also ich lese gerne Richard Rohr, die Daily Meditations. Und er hat jetzt eine Serie dieses Jahr mit der Bibel angefangen. Und ich habe gemerkt, hu, manches Mal konnte ich nicht mehr gut Bibel lesen, weil ich das irgendwie mit allen meinen alten Interpretationen, die ich schon immer gehört habe, höre. Und dann wird es so langweilig oder uninspirierend so. Und jetzt bin ich total gespannt, so mit neuen Zugängen und da eben das Körperliche dabei zu haben. Und dann haben manchmal Wörter eine ganz andere Bedeutung. Dass Jesus sagt, ihr sollt das Leben in Fülle haben. Und dann ist dieses Wort Fülle nicht mehr so, alles ist toll, rosarote Wolken, immer Highlights, ein Highlight nach dem anderen. Nein, Fülle heißt, das ganze Leben spüren. Und dazu gehören tiefe schmerzliche Erfahrungen, dazu gehört Trauer. Und das ist alles Fülle. Und wenn ich mich dieser Fülle öffne, dann kann ich in diesem Erleben das alles drin haben, ohne anzuklagen, unterzugehen und so weiter. Also ich will nicht beschönigen, dass man Trauer hat, ja, überhaupt nicht, im Gegenteil, sondern würdigen, dass es da ist und mir dafür Zeit nehmen und auch dann wieder irgendwie die Eingebundenheit in das größere Ganze da drin zu spüren. Viele Menschen trauern und ich bin dann zu mehr Mitgefühl zum Beispiel fähig.
Ja. Das sagst du sehr Wichtiges, Christiane, ja. Vielen Dank. Focusing wird ja nicht nur alleine gemacht, hast du ja schon gesagt, wird ja auch in Gruppen eingesetzt und es wird auch zur Unterstützung von kreativen Prozessen verwendet. Und das fand ich spannend, weil das ist ja das, worüber wir gerade auch gesprochen haben. Also wie kommt eigentlich Neues in die Welt? Das ist ja so auch die Frage, die häufig unter dem Begriff Emergenz behandelt wird, ja. Und da finde ich halt spannend, dass es ja der Ansatz erinnert mich eben an diesen U-Prozess von Otto Scharmer zum Beispiel oder ganz ähnliche Ansätze gibt es ja mittlerweile mehrere, die einfach sagen, wir müssen erstmal durch so eine Phase oder einen Prozess der Unklarheit durch, wo wir eigentlich auch gar keine Worte dafür haben, wo irgendwas passiert, was sich jetzt nicht so sprachlich fassen lässt. Und dann nach und nach kommen dann vielleicht ja tatsächlich neue Dinge. Also oder einfach uns noch nicht bekannte Dinge, die implizit vielleicht schon irgendwo da waren, aber die wir halt nicht in unserem Bewusstsein getragen haben. Kannst du da noch was dazu sagen?
Ja, gerne. Also ich hatte ja schon gesagt, dass so Focusing im therapeutischen Kontext so ein bisschen entstanden ist und in Deutschland wurde das auch mehr in diese Richtung weiterentwickelt, sehr gut weiterentwickelt, finde ich. Und Gentlin war aber auch Philosoph und der hat an der, weiß nicht welchen Uni in Chicago gelehrt und der war eben auch mit Studierenden zusammen. Und die mussten ja dann auch ihre Sachen schreiben und so. Und dann hat er eine Methode auch entwickelt, wie man denn das eigene tatsächlich hervorlockt und nicht, wie man das sehr häufig aus den wissenschaftlichen Arbeiten, vor allen Dingen in der Uni kennt, dass man ja irgendwie alles zitieren muss und wiedergeben muss, was alle anderen gesagt haben. Und dann entdeckt man da vielleicht so einen kleinen Fitzel, den man da noch so beiträgt. Und wenn Leute das lernen, sagen sie dann immer, wann soll ich denn endlich meine eigene Meinung schreiben? Und das wird ihnen so lange abtrainiert, ne? Also, nee, 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 also du musst jetzt erstmal alles andere verstehen, so. Und Gentlin hat eigentlich gesagt, mich interessiert doch viel eher, was in dir und in dir und in dir genau das ist, was neu ist und nicht, was immer schon gesagt wurde. Und das basiert natürlich auf Wissen, was ich mir aneigne. Und Kreativitätsprozesse haben ja auch ganz viel mit, ich habe Erfahrung und ich habe auch gute Techniken gelernt, zum Beispiel in einem künstlerischen Tun wie Malen oder Schreiben oder so. Das hat ja auch mit Handwerk ein bisschen zu tun. Und dann bin ich aber im Kontakt mit dieser Quelle, würde ich es mal nennen, wo tatsächlich das Ureigene von mir auch sich entfalten kann. Und deswegen hat er sowas entwickelt, wo man eben auch in einzelnen Schritten an Projekten und Konzepten arbeiten kann. Er hat das Thinking at the Edge genannt, so am Rande des schon Sagbaren, würde man das vielleicht so ein bisschen übersetzen, und führt Menschen da eben bewusst in dieses Unwissen und Nichtwissen hinein. Und das genau habe ich dann ja bei der Theorie U auch wiederentdeckt. Und er bezieht sich, also Otto Scharmer bezieht sich auf Gentlin an der Stelle mit Presencing. Und das ist genau, als ich das gelesen habe, dachte ich, wow, das ist Focusing. An der Stelle, untersten Stelle im U, bin ich in dem Nichtwissen. Ich lasse los, was ich sonst schon alles weiß. Und ich öffne mich in einem ungewissen, offenen Prozess für das noch nicht Sagbare. Und das ist häufig erst körperlich da. Oder es ist in so einem Zögern und Stottern. Es können sich Bilder auch zeigen, es können Erinnerungen auftauchen, also das nennt man so Modalitäten. Und dann kann ich anfangen, da erste Worte für zu finden. Und dann leitet er tatsächlich auch so schrittweise in so einen Schreibprozess rein, wo man dann eben erste Begriffe findet und dann findet man Beispiele dafür, wo man das schon mal erlebt hat. Und dann hat er noch so einen spannenden Prozess, der nennt sich Kreuzen. Wenn ich so zwei verschiedene Konzepte gefunden habe oder Begriffe, ein Konzept ist, glaube ich, auf Englisch das Wort Begriff, das ist ein bisschen schwierig manchmal zum Übersetzen, dass wenn das eine ist auch das andere. Und ich habe eine Masterarbeit geschrieben in biografisch und kreativem Schreiben und das habe ich mit diesem Prozess gemacht. Also weil da bin ich so an sowas gestoßen, was ich nicht kopfmäßig nicht zusammenbekommen habe. So meditatives Schreiben. Da brauchst du eine Anleitung dafür und gleichzeitig kann ich das aber nicht machen. Und das war dann so, da ist dann so ein Satz rausgekommen, meditatives Schreiben kann ich anleiten und es geschieht. Und das war dann so gleichzeitig da, so. Also was am meditativen Schreiben und Focusing, wenn ich das so miteinander kreuze, das eine ist auch das andere. Und da entstehen dann ganz interessante Denkmuster und wenn ich diese paradoxe Schwelle dann irgendwie mit überschreite, so und das halten kann, das gleichzeitig halten kann, anleiten und geschehen lassen. Ah ja, aha, was entsteht denn dann so? Und das sind häufig so Momente, wo noch mal ganz andere Gedanken entstehen. Also auf die ich nicht gekommen wäre, wenn ich sozusagen nach logischen Prinzipien, wie wir das ja heute gelernt haben in der Uni, ja, das muss alles immer so argumentativ logisch ableitbar sein. Dabei übersehen wir aber was. Oder wir klammern was aus, was vielleicht wie so ein komisches Gefühl in uns bleibt. Ja, das stimmt aber irgendwie noch nicht. Oder jetzt habe ich es so irgendwie so tot oder so, es ist so kalt geworden, weil es nur noch so analytisch hergeleitet ist und dann womöglich noch auf eine bestimmte empirische Art und Weise bewiesen. Demgegenüber bin ich irgendwie skeptischer. Man braucht auch so eine solche Forschung, keine Frage. Aber mit diesem Zugang, da komme ich eher noch mal an das rein, was eben zum Beispiel keine künstliche Intelligenz hervorbringen kann, weil es dieses, ja, in Verbindung mit dem großen Ganzen und meinem vielen Wissen entsteht etwas Neues. Und Ja, das hat er lernbar gemacht und da bin ich auch in einer Gruppe unterwegs, die TAE gelernt haben. Also TAE ist so diese Abkürzung dafür. Und es gibt einen ganz großen Forschungszweig, den habe ich jetzt gerade noch mal an der Uni Bielefeld tatsächlich entdeckt, weil da die Uni Bielefeld mit beteiligt ist. Embodied Critical Thinking and Understanding. Da sind Leute aus Island und Aarhus und wo überall irgendwie so internationale Forscherinnengruppe. Philosophin und Soziologin und also auch so interdisziplinär finde ich auch super spannend, die genau das in die Wissenschaft bringen wollen. Dieses Embodied Thinking, also wo ist das, was ich noch nicht sagen kann? Und das erfordert einen ganz anderen wissenschaftlichen Habitus von Neugier, von etwas aussprechen, was ich noch nicht sagen kann. Und das erfordert einfach so viel Freiräume, wo ich ungeschützt sprechen kann. Und solche Räume mitzugestalten, würde ich übrigens super gerne mitmachen. Aber mein Englisch ist so schlecht, dass ich immer so in den internationalen Sachen nicht so unterwegs bin. Aber das, würde ich sagen, ist total anschlussfähig an Leute, die jetzt wie Otto Scharmer auch unterwegs sind. Solche Modelle zu kreieren, wo das Nichtwissen und das noch nicht Sagbare, und er sagt ja sowas wie aus der Zukunft runterladen sogar, einbezogen wird. Und der Zeitbegriff ist tatsächlich auch ein anderer. In der radikalen Prozessphilosophie rede ich gar nicht mehr von irgendwie sowas ist Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft, sondern natürlich bin ich im gegenwärtigen Moment und das Erleben ist immer jetzt. Ich fange auch mit Menschen immer im Jetzt an. Und dann ist es aber gar nicht mehr so klar, also woher kommt denn was, weil ich in etwas viel Größeres eingebunden bin, wo die Zeit eine andere Dimension hat.
Ja, das ist ja echt spannend, ja. Also das hört sich halt nach einem lebenslangen Prozess an, der aber irgendwie angebundener zu sein scheint, ja. Ich finde das jetzt tatsächlich ganz spannend, genau von diesem Denken her jetzt auf die Pädagogik mit dir zu sprechen zu kommen. Weil, wenn ich dir so zuhöre, dann ist das ja auch so dieses. Da geht es ja darum, so das eigene irgendwie zu finden, ja, oder auch einfach bei sich selber auch wieder anzukommen. Also, und dieses wirklich eigene zu finden, vielleicht was wir, weil du ja vorher auch so meintest, jeder bringt ja irgendwie auch was Neues mit in die Welt. Aber häufig hindern uns ja die Systeme, in denen wir leben, daran, das wirklich so zur Blüte zu bringen. Ja, Selbstentfaltung ist jetzt in aller Worte, ja, und jeder muss sich selber finden und seine Bestimmung finden und so. Also, aber das ist ja auch eher in so einer Blase der Spirituellen der Fall. Wenn wir jetzt aber insgesamt unser System angucken oder auch unsere tatsächlich Pädagogik, also wie es in unseren Schulen zugeht, dann erlebe ich da häufig noch das Gegenteil. Also, ich habe jetzt ja auch mittlerweile schon ein Schulkind und kann das da erleben, dass es, also seitdem ich in der Schule war und ich habe damals die Schule auch schon immer sehr schwierig gefunden mit dem, wie sie so mit mir umgeht oder überhaupt, ja, also welche impliziten Werte sie sozusagen vermittelt durch den Lehrplan. Und ich finde, da hat sich jetzt über die letzten Jahrzehnte nicht wirklich viel in die positive Richtung verändert, eher im Gegenteil. Ich habe häufig das Gefühl, es geht wirklich nur noch um Leistung, also ab der ersten Klasse eigentlich, wer kann am besten schreiben? Und da werde ich sehr nachdenklich und auch sehr traurig, muss ich ehrlich sagen, weil die Kinder sofort irgendwie so auch in Schablonen gepresst oder einfach so auf eine festgelegte Bahn irgendwie geführt werden. Und dass so wenig Raum ist irgendwie für ihre Eigenheiten, für das, was sie eben Neues in die Welt bringen, oder auch wollen einfach. Und vielleicht kannst du da was dazu sagen, wie du da selber dazu stehst oder wie du eine ja eher integrative, zukunftsfähige Pädagogik sehen würdest.
Ja, es fällt mir immer ein bisschen schwer, weil ich kein Schulbashing betreiben möchte, weil Lehrerinnen und Lehrer heutzutage echt einen sehr anspruchsvollen Job haben. Und ich
Keine
auch
Frage.
Freundinnen habe, ne, die Lehrerinnen sind und
Ja.
die einfach auch sehr viel von dem auffangen und ausbaden, was gesellschaftlich läuft, ne?
Definitiv. Ich habe ja auch selber unterrichtet. Also das
Ja.
möchte ich auch nicht machen. Ich sehe es einfach nur und denke mir, was können wir tun?
Ja.
Weil tatsächlich ist man ja auch als Lehrer wirklich sehr eingebunden in viele Zwänge und Notwendigkeiten. Und ich glaube,
Genau.
dass man selber auch darunter leidet, ja, also ob
Ja.
bewusst oder unbewusst, aber
Genau,
ich glaube, dass
ja.
es eigentlich uns allen nicht gut tut,
Ja,
also weder den Lehrern
genau.
noch den
Ja.
Schülern, ja.
Genau, also von daher sehr viel Systemisches, was ein Spiegel auch der Gesellschaft ist. Also was du sagst mit dem Leistung, also das, was gesellschaftlich spürbar ist, ist jetzt wirklich auch in der Schule ganz bis ganz unten angekommen. Und glaube ich, erlebt gerade noch mal so die Spitze von dem, was Kapitalismus und also so Leistungsgesellschaft und immer mehr aus sich herausholen und so weiter. Ich erlebe aber so jetzt junge Leute immer mehr so, dass die aussteigen wollen aus sowas. Und mein Kind ist auch schon in der Schulzeit eigentlich ausgestiegen aus diesem, ich will das gar nicht irgendwie mich in dieses Leistungsding pressen lassen und seht ihr denn gar nicht, wer ich bin, so. Und also die Schule da zu verändern, das ist mir zu groß. Dazu kann ich eigentlich gar nicht so viel sagen. Ich nehme nur wahr, dass es immer mehr Initiativen neben dem regulären Schulsystem gibt, die was anderes wollen. Und da wir aber so aufgebaut sind in Deutschland mit Bürokratie, Verwaltung und so weiter, wird es ein bisschen dauern, bis es in die Systeme richtig reinrieselt. Aber Menschen können auch ihre Haltung in diesem System versuchen anzupassen. Häufig geht es eben dann auf ihre Kosten, ja, wenn sie was anders machen, weil sie dann auch vielleicht in diesem System gar nicht gut bestehen können. Also zum Beispiel wahrzunehmen, wo denn auch Leiden ist. Kinder kommen aus so unterschiedlichen Familien und da das zu spüren, wo Kinder eigentlich eine Not haben. Und kannst du das bei 30 Kindern in der Klasse, geht das überhaupt so? Aber da resonanzfähig auch zu sein und zu spüren, das Kind macht nicht irgendwie auffälliges Verhalten, um mich zu ärgern oder um weiß ich nicht was, sondern dahinter steckt auch eine Not. Und kann ich diese Not wahrnehmen? Und kann ich sozusagen dem Kind spiegeln, du bist hier sicher, du kannst hier sein, wie du bist. Und das sind ja häufig, je nachdem, was passiert ist, sind das ja schon längerfristige Heilungsprozesse, wo Kinder Raum brauchen, damit es geschehen kann. Aber wenn ein Kind wenigstens eine Lehrperson hat, die es wahrnimmt und spiegelt und dieses Ich weiß noch nicht für dich, was das Richtige ist, sondern wir schauen jetzt zusammen. Und ich arbeite mit Monika zusammen, Monika Lindner, die ist. Die kommt aus der Spracherziehung, also aus dem Sprachenlernen. Die untersucht jetzt mit mir zusammen auch nochmal diese Verbindung von Focusing und Pädagogik. Und da geht es ganz viel darum, zusammen in dieses Nichtwissen zu gehen. So, und ins Mitfühlen zu gehen und dann zu sagen, lass uns mal beide zusammen gucken, was ist denn jetzt gut für dich? Und dann kann das Kind eine Idee haben und ich kann eine Idee haben. Und dann können so kleine Highlights von, ich werde hier gesehen, passieren. Aber das im Schulsystem an sich zu verändern, finde ich richtig anspruchsvoll und schwer. Also Räume zu schaffen, in denen Kinder ernst genommen werden, in dem inneren Spüren, weil das haben die nämlich noch viel mehr, als wir das als Erwachsene haben. Und auch sich zu öffnen für ihre Ideen. Also sowas wie Kinderparlamente und so finde ich eine super gute Einrichtung dafür, wenn sie nicht schon selbst irgendwie durch das Systemische irgendwie überdeckt sind, ne? Und schon so, weiß ich nicht, Konkurrenz oder so egoistisches, ich muss mich hier durchsetzen, handeln, dann schon an der Tagesordnung ist, sondern den Kontakt mit sich selbst auch schon sehr, sehr früh aufrecht zu erhalten, will ich mal sagen, weil ich glaube, Kinder haben das noch mehr. Oder sie sind bereits in sowas, wo sich was verkapseln und verstecken musste, damit sie überleben können. Das weiß man eben viel mehr aus der Traumaforschung, dass es ja an vielen Stellen unseres Lebens passiert ist und passieren musste, damit wir überleben. Schwierige Erfahrungen nicht irgendwie dauernd präsent zu haben, sondern sie verkapseln sich in uns und das bindet Energie, die man nicht zum Lernen zur Verfügung hat. Oder es gibt eben Wege, das auszuagieren, eben in nicht angemessenem Verhalten oder auch in viel Rückzug, Also eher was Depressives, was Erstarrtes, handlungsunfähig zu sein. Und gleich gibt es so viele wunderbare Kinder, also alle Kinder sind wunderbar in diesem Sinne, dass sie in der Lage sind, weiter zu leben und auch irgendwie ihr Ding zu machen. Ja? Also wenn ich beim Focusing auf meine Lebendigkeit und Kreativität, wenn ich sie verliere, dann stoße ich häufig auf ein Kind in mir, das irgendwie sagt, komm, wir gehen spielen und wir gehen tanzen oder in eine Bewegung, also was irgendwie mein inneres Kind auch immer noch will und möchte so. Und was ist denn das, was das Kind sozusagen möchte? Und dafür tatsächlich Räume zu schaffen, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die wirklich eine Haltungsänderung erfordert, nämlich einfach auch da Geld zu investieren. Und das ist das, was ich nicht verstehe an Politik, dass sie nicht viel mehr investieren in diese erste Bildung, angefangen bei den Kitas, über die ersten Schulen, da viel mehr zu investieren, dass das System luftiger wird, dass der Freiraum entsteht für Beziehungsgestaltung, statt dieser Überreglementierung in diese Wissenssysteme, die wir jetzt da aufgebaut haben. Andere Länder können das schon viel besser. Nicht, dass ich mich da super gut auskenne, aber ich habe eine Zeit lang in der Pädagogik gearbeitet, als die PISA-Studie rauskam und dann guckten alle in andere Länder. Aber wir haben es in Deutschland immer noch nicht hingekriegt, so, weil wir dem nicht genug Stellenwert geben. Autos haben eine größere Lobby als Kinder bei uns nach wie vor.
Vielleicht noch mal abschließend mal noch so auf das Ganze zu kommen. Also wir leben ja gerade, ich glaube, das kriegen wir alle mit, auch wenn wir gar nicht Zeitung lesen, aber in einer sehr spannenden Zeit irgendwie, wo sich zumindest sehr, sehr viel verändert. Ich habe so das Gefühl, es ist halt irgendwie, viele reden ja auch davon, dass der Wandel sozusagen stabilisiert wird. Also es tut sich eigentlich immer irgendwas und man kommt eigentlich gar nicht mehr hinterher irgendwie. Welchen Beitrag kann Focusing dabei leisten und wie könnte man das schaffen, dass es vielen Menschen da vielleicht eine Hilfe wäre.
Also in meiner Blase bin ich auch im Kontakt mit anderen Menschen, die kommen auch nicht alle aus der Focusing-Bewegung, die eben auch diese Unsicherheit der Welt spüren und wahrnehmen und sagen, man darf nicht in diese Einseitigkeiten oder Polarisierung fallen und das alles gleichzeitig zu halten. Das ist, glaube ich, schon mal eine Kompetenz, die ich mit Focusing gelernt habe. Schon in mir ist das eine und das andere. Ich bin auch nicht nur auf einer Seite. Ne? Also ich bin schon in mir selbst vielschichtig und das nicht zu übergehen, sondern da tatsächlich das wahrzunehmen und dann auch zunehmend den Mut zu haben, das auszusprechen. So, ich habe auch Rassismus oder in mir gibt es auch eine Ablehnung von ich XY oder dann dieses Ganze ins Nichtwissen zu gehen, das erlaube ich mir auch immer mehr. Also zum Beispiel in meiner Leitungsrolle dann zu sagen, ich weiß nicht den nächsten Schritt. Wir können ihn jetzt nur zusammen erspüren oder wir können in tastenden Schritten vorwärts gehen. Wir können uns vielleicht eine gemeinsame Vision überlegen. Und dann müssen wir aber auch gucken, ist die in uns tragfähig? Welche Resonanz gibt es da in uns dazu? Und der letzte Schritt im Focusing ist häufig, was ist der nächste konkrete Schritt, den ich jetzt gehen kann mit dieser neuen Energie oder mit diesem, was sich mir heute gezeigt hat? Und manchmal lässt sich das noch gar nicht so richtig formulieren, weil das manchmal auch ein bisschen Zeit braucht, bis das sozusagen im Erleben in die Handlung führt. Aber ich kann mir da was vornehmen, was auf eine tiefere Art und Weise verankert ist. Also nicht ins Ausbrennen zu gehen, weil ich mich jetzt überengagiere für das Klima oder sowas zum Beispiel, sondern zu sagen, ah, bin ich noch verbunden mit meiner Quelle, die aus der ich auch diese Kraft bekomme, und dann in die Verbundenheit zum Beispiel zu gehen, mit anderen zusammen unterwegs zu sein. Das kann immer wieder passieren. Dann das ganze prozesshafte Denken. Also nicht so linear zu denken, sondern immer wieder auch jetzt, was ist jetzt in dieser Situation? Und das verlangsamt häufig. Also wir sind ja eine unheimlich schnelle Gesellschaft, wir müssen unheimlich viel und schnell entscheiden und so. Und immer wieder, wenn ich mich selbst pushen will, jetzt musst du doch mal mit deinem Business oder was auch immer ein bisschen mehr in die Welt und so, dann kommt eigentlich immer wieder diese Besinnung auf mit, ah, das ist nicht das Tempo. Ich habe mal einen Podcast gemacht zu Zögern, Warten und Entschlossenheit. Und dieses Warten, das ist eben auch was, ja, da ist schon etwas spürbar, das braucht aber noch Zeit. Und manchmal brauchst du die richtige Umgebung, manchmal brauchst du die richtigen Menschen, manchmal brauchst du eine Ermutigung, also was auch immer, mir diese Zeit auch tatsächlich zu gönnen. Dann diese fragende Haltung, also nicht in die Antworten so schnell reinzugehen mit, ja, das ist so, ne, also Gaza-Krieg, also die sind da schuld und das ist klar so, sondern in die fragende Haltung zu gehen und zu verstehen, also und das auf einer tieferen Ebene so. Und ich merke, da berührt dich was oder ich merke, das wühlt dich richtig auf. Also da tatsächlich auch in dieses mitfühlende Zuhören zu gehen, das gelingt mir natürlich auch nicht immer. Aber das könnte eben etwas sein, was man mit Focusing gut lernen kann. Und auch immer wieder zu sagen, das ist meine Erkenntnis jetzt. Und ich bewundere sehr Menschen, die in der Lage sind, auch öffentlich ihren Haltungsveränderungen zu kommunizieren.
Oh
Weil wir
ja.
werden häufig so festgelegt. Du bist die, die für das steht. Du bist die, die in das Lager gehört. Und das sind diese Talkshows im Fernsehen, ja, wo es immer darum geht, dass man sein Ding die ganze Zeit verteidigen muss. Sind wir mal in der Lage zu sagen, ja, du hast recht. Ich werde darüber nachdenken, was du gesagt hast. Oder ich habe gemerkt, das ist nicht so klar, wie ich immer dachte, sondern es kann auch anders sein. Ich öffne mich für die Mehrperspektivität, ohne dass ich sozusagen konturlos werde, sondern es gewinnt auf einer anderen Ebene eine viel größere Klarheit. Und ich glaube, solche Menschen, denen spüren wir das ab, dass die sehr klar sind. Und ich habe jetzt gerade mich ein bisschen mehr mit Thomas Hübel beschäftigt, der wäre für mich auch so einer, der das verkörpert, so eine Klarheit. Und ich fühle mich trotzdem nicht bloßgestellt, ich fühle mich nicht an die Wand gedrängt durch eine Meinung, die mir vorgesetzt wird, sondern es ist ein offener Raum, in dem die Person spürbar wird mit ihrer Klarheit. Und das ist eben jenseits von Meinung und Position. Es ist auf einer anderen Ebene. Und diese Ebene einzuüben, das würde ich sagen, das geht auch sehr gut mit Focusing. Und es ist eben dieses Verkörperung im Hier und Jetzt. Ich kann mich auf meine Instrument, hätte ich jetzt gesagt, das passt aber nicht ganz das Wort, vielleicht diese Ganzheit, die ich bin, irgendwie auch verlassen. Und dieses Gespür wieder zu lernen, da ist irgendwas gerade komisch und mir gelingt es nicht immer, das auszusprechen, das gehört auch nicht in jeden Kontakt. Aber dann wieder für mich zu schauen, ah ja, warte, da ist was unstimmig. Was möchte ich daraus schlussfolgern? Und auch da, finde ich, muss man differenzieren. Also ich weiß nicht, ob du das Buch Schnelles und langsames Denken kennst von Kahneman. Ja, weil da, der sagt ja auch, da sind auch zu viele Bias drin versteckt. Also wenn ich eine Ablehnung spüre, dann hat das ja häufig mit einer alten Erfahrung zu tun. Da würde ich nicht sagen, trau sofort deine Ablehnung, sondern frag, ah, woher kommt das, dass ich gerade eine Ablehnung spüre? Irgendwas in mir ist gerade alarmiert. Gehört das in diese Situation? Hat das mit diesem Menschen zu tun? Oder berührt das was Altes in mir? Und da sozusagen feinfühliger in diese Überprüfung ist jetzt auch so ein hartes Wort, aber so in dieses Klarheit gewinnen, würde ich es mal nennen, zu gehen. Und ich bin immer total dankbar, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die das ein bisschen mehr können, ja, die dann mir spiegeln, ah, das löst gerade was in mir aus, was du sagst. Ich brauche einen Moment oder so, ja. Das erlebe ich nicht dauernd, aber dann öffnet sich ja auch was in mir. Dann muss ich mich nicht verteidigen oder rechtfertigen oder so, sondern ich kann ganz bei mir bleiben und meine Präsenz meine Erkenntnis irgendwie zur Verfügung stellen und dann sagen, wie ist es für dich, wenn du das hörst, ja? Und nicht, ich will dich überzeugen oder so. Also das sind irgendwie dann, daraus folgen irgendwie andere Kommunikationsformen. Und da würde ich mir wirklich wünschen, dass mehr Menschen dem irgendwie auch Raum geben und sich das trauen, ja.
Das stimmt. Das ist wirklich eine ganz andere Art des Umgangs. Und ja, ich würde mir wirklich wünschen, dass immer mehr Menschen gemeinsam praktizieren, dass wir da einfach gemeinsam immer mehr auf diesen Weg kommen. Ja, sehr schön, Christiane. Ich danke dir ganz arg, für das Gespräch, für die vielen Erkenntnisse, die du mir heute geschenkt hast und sicherlich auch vielen anderen, die zugehört haben. Ja, und wünsche dir alles, alles Gute, liebe Christiane.
Ja, vielen Dank für die Einladung und den Raum hier zusammen.
Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ich hoffe sehr, dass dir die heutige Folge gefallen hat. Wenn ja, dann abonnier doch einfach den Podcast und teile ihn mit anderen über Facebook, WhatsApp, deine Mails oder auch einfach mündlich im Gespräch mit deinen Freunden und deinen Freundinnen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Sandra.